Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Ja, in der Anmoderation ist das eben nochmal gesagt worden. Wir wollen schauen an diesem Wochenende auf das, was Menschen suchen, suchen nach dem Wahren. Wir werden morgen darüber nachdenken, was es heißt, Gerechtigkeit zu suchen. Abends darüber nachdenken, was es heißt, Zuversicht zu suchen und zu finden in dieser Welt. Und heute Abend wollen wir starten damit, darüber nachzudenken, wie man Glück findet. Glück zu suchen. Als ich mein Philosophikum machen musste im Rahmen meines Studiums, da musste ich mich mit der nikomachischen Ethik von Aristoteles beschäftigen. Das war meine Aufgabe. Und Aristoteles ist schon vor 2500 Jahren zu der Erkenntnis gekommen, die Eudaimonia, so nennt er das im Griechischen, die Glückseligkeit, das Glück, ist das, was die Menschen brauchen, das ist das Wichtigste, das ist das zentrale Glück. Da geht es letztlich im menschlichen Leben drum, so sagt dieser griechische Philosoph halt, Glück. Und dann versucht er zu erläutern, was Glück ist. Und die Antworten, die er damals gefunden hat, die sind nicht so unterschiedlich von dem, was heute gefunden wird. Da kann jeder sich schlau machen, wenn man so weltliche, philosophische, theoretische Antworten finden möchte halt. Die sind relativ unisono über all die Jahrhunderte hinweg. Was macht den Menschen glücklich? Was sagt der Weltmensch? Also er nennt die drei Gs. Erstens Gesundheit. Da könnt ihr nachgucken, ich habe eben noch mal im Internet geguckt, Statistiker. Bei der Frage nach dem Glück sagen 89% der Menschen, das sei das Wichtigste, dass du gesund bist. Meine Oma hatte früher so einen Zinnteller bei sich im Wohnzimmer dran, halt alle Wünsche werden klein gegen den, gesund zu sein. Gesundheit. Da ist ja was dran. Wer von uns möchte nicht gesund sein? Und wer krank ist, gar chronisch krank ist, der weiß, wie schwer das ist, wie unglücklich das einen machen kann. Das nächste, was Leute sagen, ist das zweite G, glückliche Familie, also gelingende Beziehungen. Eine gute Ehefrau, funktionierende Kinder, die mit einem Kontakt halten, eingebunden sein in ein soziales Umfeld, das einen schätzt. Glückliche Familie, das ist ganz hoch im Ranking. Und das dritte, das nennen nicht so viele Leute, aber das ist vielleicht doch die Nummer eins, das ist Geld. Glauben ganz viele Leute, also wenn du viel Geld hast, bist du glücklich. Und jetzt mal Hand aufs Herz bei diesen drei weltlichen Antworten. Da sind wir doch auch dabei, oder? Also, wer möchte nicht Gesundheit? Wer möchte nicht eine glückliche Familie? Und wer möchte nicht Geld? Und wenn es das jetzt wäre, diese drei Gs, da könnte ich jetzt anfangen zu erzählen. Also Gesundheit, passt mal auf, so müsst ihr euch ernähren. Esst viel Proteine, viel komplexe Kohlenhydrate, nur ungesättigte Fettsäuren, treibt viel Sport, raucht nicht, trinkt nicht. Hätten wir das abgearbeitet mit der Gesundheit. Glückliche Familie, wüsste ich auch so nach 30 Jahren Seelsorge einiges zu sagen, wie man sich dem Ehepartner gegenüber zu verhalten hat, was man besser lässt, damit es richtig klappt. Und auch zum Thema Geld, da könnte ich das ein oder andere sagen. Da würde ich euch erklären, passt mal auf, nehmt eure Kohle, die ihr habt, diversifiziert die möglichst, investiert so ein bisschen in Aktien, macht ein bisschen in Gold, ein bisschen in Bitcoin, ein paar Anleihen, bloß nicht der Sparkasse geben, damit die anlegt, dann werdet ihr sehen, wie sich das Geld vermehrt und ihr werdet vermeintlich immer glücklicher. So, also das wären die drei Gs, die die Welt sagt. Und wie gesagt, ganz falsch ist es nicht aus weltlicher Perspektive. Aber dieses Buch hat eine klare Meinung zu diesen drei Gs. Dieses Buch hat nichts gegen Geld, schon gar nicht gegen gelingende Ehen und gute Familien. Und auch nichts gegen Gesundheit. Aber dieses Buch warnt davor, wenn man meint, in einem dieser drei Dinge sein Glück finden zu können. Dass wenn man das hätte, dass dann alles in Ordnung sei. Die Bibel nennt Menschen, die so leben, das sind Narren. Könnt ihr nachlesen, Lukas 2 von einem, der denkt, naja, wenn ich richtig viel Kohle habe, wenn ich hier wirtschaftlich richtig den Schnitt gemacht habe halt, ne, und habe die Bombenernte eingefahren, sagt die Bibel, du Narr. Auch wenn man sich als Mensch an andere Menschen hängt und denkt, bei dem finde ich mein Glück. Wisst ihr, allerspätestens an dem Tag, wenn unser Herz aufhört zu schlagen, ist das alles hinüber. Dann hast du da kein Glück, ganz im Gegenteil, dann fängt das große Elend an. Also darin liegt es nicht. Diese drei Gs, sagt die Bibel deutlich, sind es nichts. Und die Bibel, so sage ich immer wieder, ist die Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben. Also darin nicht. Jetzt könnte ich lange darüber erzählen, warum die Bibel sagt, dass es diese drei Gs nicht sind. Ich möchte aber positiv sprechen, worin wir das Glück finden. Denn da ist die Bibel auch eindeutig. Da sagt sie ganz Klares, worin man Glück findet. Das Wort Glück kommt als solches im Neuen Testament gar nicht vor. Könnt ihr mal zu Hause in der Konkordanz gucken, halt, werdet ihr nicht finden. Es gibt aber ein anderes Wort, was in der Bibel vorkommt, das das bezeichnet im Neuen Testament. Im Griechischen steht da Makarios. Glücklich ist, glückselig, so kann man dieses Wort übersetzen. Und es gibt zwei Siebenergruppen, wo diese Seligpreisungen benannt werden, wo immer wieder bestimmt selig sind, glückselig sind. Einmal zu Beginn im Neuen Testament in der Bergpredigt. Aber ich habe heute sieben andere Seligpreisungen mitgebracht, nämlich am Ende der Bibel, im letzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, gibt es insgesamt sieben Stellen, sieben Seligpreisungen, wo die Bibel sagt, wer das tut, der ist glücklich, der ist glücklich zu schätzen, er ist selig. Und anhand dieser sieben Seligpreisungen aus der Offenbarung wollen wir dem nachgehen, was ein glückliches Leben ist. Ich habe euch auch schon mal die sieben Punkte mitgebracht. Die sind die inhaltliche Zusammenfassung jeweils dieser einzelnen Punkte, dieser Seligpreisung. Ich würde als erstes sprechen über das Lesen und Hören des Wortes Gottes. Zweitens über das in Jesus sterben. Drittens über die Erwartung des wiederkommenden Jesus. Viertens die Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes, zum Hochzeitsmahl Gottes. Fünftens über die Teilhabe an der ersten Auferstehung. Sechstens über die Bewahrung des Wortes Gottes. Und siebtens über die Teilhabe am Baum des Lebens. Das sagt die Bibel. Wer das hat, wer das tut, ist glückselig. Darüber werde ich sprechen. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne noch einmal mit euch beten. Denn damit das, was ich euch sage, euch wirklich zum Nutzen ist und dass es euch weiterbringt im Glauben oder vielleicht euch auch zum Glauben bringt, dazu muss Gott uns seinen Segen schenken für diese Predigt. Und so wollen wir nochmal zusammen die Hände falten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir heute Abend hier in deinem Haus unter deinem heiligen und lebendigen Wort zusammenkommen dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du jeden Einzelnen segnen wollest, jeden Einzelnen, der hier ist, auch jeder Einzelne, der jetzt zugeschaltet ist, damit jeder Einzelne etwas mitnehmen kann aus diesem Abend, damit er verstehen kann und begreifen kann und fassen kann, was wirklich glücklich macht und was wirklich zählt in Ewigkeit. Dass das passiert, Herr, dass das gelingt, dass du in dieser Predigt zum Wort kommst, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander intensiv bitten, Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen, Herr. Amen. Über das Glück, was die Bibel sagt zum Thema Glück, was macht glücklich? Erstens das Lesen und Hören des Wortes Gottes. So lesen wir es in Offenbarung 1, Vers 3. Da steht, glücklich, glückselig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Lesen und Hören des Wortes Gottes, wer das tut, da sagt die Bibel, der ist glückselig. Übrigens nicht nur an der Stelle. Also da gibt es zahlreiche Bibelstellen, die das genau so benennen, dass das eben etwas ist, was glücklich macht. Also ich sage mal nur Psalm 1. Damit geht das ganze Buch der Psalter los. Das ist wie so ein Vorwort. Da heißt es im Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, was er macht. Das gerät wohl. Also da auch in dem Psalm 1, da gibt es viele Bibelstellen, die das belegen, zu sagen, Bibel lesen, Bibel hören, also Wort Gottes, so steht es dann immer halt, das macht glücklich, das ist gut, das ist lebensfördernd. Und ich werde im sechsten Punkt, das sage ich jetzt schon mal darauf zurückkommen, weil die Seligpreisung das tut, und werde sagen, was wir darin dann finden, wenn wir im Wort Gottes lesen, dass wir dann Trost haben, dass wir ewiges Leben haben. Ich möchte hier bei dem ersten Punkt euch nochmal erklären, wie man Bibel liest. Ich würde sagen, hallo, hat der so noch alle, kommt aus Bremen, hat der ein bisschen zu viel Nordseeluft getankt irgendwie, so, er muss uns doch nicht erklären, wie man Bibel liest. Dann ist es gut, wenn du da nicht angesprochen bist, dann bete jetzt für diejenigen halt, die ein paar Probleme damit haben. Denn das habe ich so mitgekriegt, nicht nur in meiner eigenen Gemeinde, ich komme ab und zu mal in Deutschland rum. Ich werbe immer dafür, in der Bibel zu lesen. Und ich kriege dann immer wieder Antworten von Leuten, ja, also wissen Sie, ich kriege das nicht so hin mit der Bibellese halt. Also wenn ich mich da so hinsetze halt und mache, das ist so schwierig, haben Sie nicht mal einen Tipp? Nee, sage ich, ich habe nicht einen Tipp, ich habe sieben Tipps. Ich habe euch jetzt sieben Tipps mitgebracht bei diesem ersten Punkt, wie ihr Bibel lesen könnt. Nochmal. Das ist nur ein Wie. Wir kommen beim sechsten Punkt nochmal darauf zurück, was wir bekommen, wenn ihr Bibel lest. Wie kann man Bibel lesen? Als erstes gibt es den intellektuellen Weg. Das ist so das ganz Klassische, was die Frommen machen, was ich auch immer mache. Du hast einen festen Zeitpunkt am Tag, dann nimmst du die Bibel, schlägst du auf, hast deinen Bibelleseplan und dann liest du einen Text. Ich rate immer 2 Kapitel pro Tag, ein altes, ein neues Testament. Alles drunter ist Minderversorgung. Man setzt sich hin, nimmt eine gute Übersetzung, bloß nicht Hoffnung für alle oder gute Nachricht, bloß nicht halt was Vernünftiges, Schlachter, also textnahe Sachen, Elberfelder, die sehr nah dran ist, Menge oder Luther 84 halt. Und dann damit arbeiten, am besten auch 2 oder 3 Bibeln nebeneinander legen, dass man das machen kann. Das ist der intellektuelle Weg. Man nimmt einfach die Bibel, liest die, dann darf man sich auch mal rausschreiben, was man verstanden hat halt, betet vorher, dass der Herr in den Geist geht. Das ist der erste Weg, das ist der intellektuelle Weg. Da sagen mir aber viele Leute, das ist für mich ein Problem. Ich schlafe bei der Hälfte des Kapitels ein oder ich habe nie so gut lesen können. Wissen Sie, da habe ich ein Problem. Sage ich, wenn das so ist, wenn der intellektuelle Weg nicht das ist für dich, damit du glückselig bist, weil du eben liest und hörst im Wort Gottes, da gibt es noch andere Wege. Es gibt einen zweiten Weg, wie man Bibel lesen kann. Den beziehungsorientierten Weg. Du machst es mit jemandem anderem. Also spricht die Bibel auch von. Kennt ihr alle die Kämmerergeschichte halt? Also der Äthiopier, der da in Jerusalem war, der fährt zurück, liest Jesaja, versteht nichts. Das ist so einer, der hat ein Problem mit eben dem intellektuellen Weg. Der checkt das nicht, was da steht in Jesaja. Und dann sagt Gott, dem muss geholfen werden, schickt einen seiner besten Leute in den Philippus und der erklärt ihm, was passiert und dann macht's Klick. Der versteht, was in der Schrift steht, bekehrt sich und kommt zum lebendigen Glauben. Also wenn ihr alleine Probleme habt, dann nehmt euch jemanden zweiten dazu. Euren Ehemann. Eure beste Freundin. Das Gute ist ja heute hier über Smartphones, da musst du ja nicht irgendwie zusammensitzen, da kannst du ja hier per WhatsApp schalten und was weiß ich nicht alles machen. Kann man auch abends um 10 Uhr zusammen Bibel lesen, kann man sich verabreden halt. Man kann auch im Hauskreis zusammen lesen. Es ist für viele Leute stärkend und hilfreich, wenn sie es nicht alleine tun müssen, sondern wenn sie es mit Brüdern und Schwestern machen. Das ist der zweite Weg, wie man Bibel lesen kann, beziehungsorientiert. Dritter Weg, aktionsorientierter Weg, Bibel zu lesen. Auch das steht in der Bibel. Psalm 121 kennt ihr vielleicht, das ist ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, der dich behütet, schläft und schlummert nicht. Also als die Israeliten da hochgezogen sind zu den 3 Hauptfesten nach Jerusalem, da haben sie immer Lieder gesungen, Bibeltexte, Psalmen. Sie haben also einen Marsch hinter sich gebracht und dann haben sie die Bibel rezitiert, die Psalmen. Dafür sind die geschrieben worden. Und wenn das in der Bibel so gemacht worden ist, dann dürfen wir das genauso machen. Also wenn du am Joggen bist, da musst du nicht notwendigerweise irgendwelche Musik von was weiß ich wem hören. Da kannst du auch Bibeltexte hören. Auch beim Autofahren, das ist nicht verboten. Man muss nicht irgendwelche Radiosender hören, man kann sich die Bibel vorlesen lassen. Also ich darf euch eins sagen, das passiert mir manchmal so. Also ich behaupte jetzt nicht, dass ich der Top-Bibelkenner bin, aber ich bin ja nur Profi-Christ und bin seit über 40 Jahren im Glauben und lese seitdem intensiv Bibel. Ich studiere das, habe das studiert, und darf Bibelabende halten und kenne so ein paar Texte. Manchmal aber, wenn du den dann vorgelesen bekommst, dann denkst du, das hast du noch nie gelesen. Mir ist es schon so gegangen, ich fahre im Auto, ich bin schon auf der Autobahn stehen geblieben, was verboten ist, aber es war mir so angesprochen, ich habe mir die Bibel vorlesen lassen und denke, das steht da nicht drin, rangefahren, das war mir so wichtig, weil mir egal, wenn ich jetzt einen Punkt kassiert hätte, habe ich nachgeguckt, tatsächlich habe ich nie so gesehen. Also beim Autofahren Bibel lesen, aktionsorientiert. Oder ich bin Jäger, wenn ich auf die Yacht gehe, nehme ich mir immer eine Bibel mit. Manchmal kopiere ich mir auch einfach nur einen größeren Text raus, lasse ich den auch mal im Hochsitz lesen, damit er nach mir auch noch was zu lesen hat, wenn der kommt halt zu sagen. Und wenn ich dann auf so ein düsiges Schwein warte, dann kann ich die Zeit auch gut nutzen halt, ne? Lese ich einfach einen Bibeltext. So, nimm den einfach mit bei einer Aktion, Bibel mit ins Leben hineinnehmen, gar kein Thema. Oder wenn er in Urlaub fliegt, sitzt er düsig im Flugzeug rum, spielt irgendwelche Daddelspiele da beim Dick, ist ja alles Blödsinn, Bibel mitnehmen, lesen, also aktionsorientiert halt sagen, ich mach was, lese die oder lasse mir vorlesen. Vierter Weg, wie man Bibel lesen kann, ist der kontemplative Weg. Keine Angst, ich bin hier kein Mystiker oder sowas halt, aber wir dürfen schon mal so einfach ja meditierend auch Texte mitnehmen, Bibel lesen. Muss ja nicht immer ein ganzes Kapitel sein. Kann ja mal Losung und Lehrtext sein. Also ich lese jeden Morgen Losung und Lehrtext. Manchmal muss ich gestehen, wenn es ein bisschen hektisch ist bei uns morgens, da bin ich kaum bei uns um die Ecke gefahren im Auto, habe ich schon gar nicht mehr drauf, was es ist. Ich habe mir dann manchmal angewöhnt, einfach den Text auswendig zu lernen und den ganzen Tag mir über vorzusagen. So ein Bibelwort oder in dem Fall zwei Losungen und den Lehrtext. Den Text mitzunehmen und immer wieder auch zu gucken. Und wenn ich irgendwo stehe, warte, nochmal über diese Verse beiden nachzudenken, die Gott ja uns schenkt an so einem Tag. Kontemplative Weg. Fünfter Weg, der möglich ist, ist ein repetierender Weg. Ist einfach mal Bibelstellen und Psalmen, Kapitel auswendig lernen. Auswendig lernen. Ihr glaubt gar nicht, was das bringt. Also hingehen, zum Beispiel mal, wenn ihr die Lutherbibel habt, hier Luther 84, lernt mal alle fettgedruckten Stellen im Römerbrief auswendig. Das sind 40 Stück etwa. Da kommst du weiter. Da liest du und hörst du Wort Gottes und das gibt dir so viel, das ist sowas Großartiges. Die Nachbargemeinde bei uns, auch gläubiger Pastor halt, Pastor Kurz, der lässt jetzt seine Gemeinde den ganzen Epheserbrief auswendig lernen. Bis Ostern nehmen die jede Woche ein Kapitel, wo sie komplett das auswendig lernen. Richtig sagen, lernen, 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 lernen. Bei unseren Konfirmanden wird noch viel auswendig gelernt. Halt. Meine Konfirmanden, die müssen immer richtig hart ran. Die beschweren sich immer auch, die Mitkonfirmanden oder die aus der Klasse, die lernen nie was halt. Aber das ist wichtig. Aber nicht nur für die Konfirmanden, auch für gestandene Christen. Und ich nenne einfach mal ein paar Texte, die ihr hoffentlich alle auswendig kennt. Wenn nicht, bitte, dann ich erst mal dran. Psalm 1, Psalm 23, Psalm 91, Psalm 121. Einsetzungsworte zum Abendmahl und zur Taufe, die Ich-Bin-Worte, die Kreuzesworte Jesu Christi, der Philipper-Hymnus halt. Alles Dinge, die muss ein gestandener Christ kennen. Also nochmal, wenn ihr die nicht könnt, machen, lesen und hören. Da wirkt das Wort an euch. Repetierender Weg. Nächster Weg, sechster Weg ist der katechetische Weg, der lehrende Weg. Auch da das Wort lesen und hören. Also ich habe mich richtig gefreut, als ihr eben erzählt habt, ihr habt hier eine Bibelschule. Halleluja, super, besser geht's ja gar nicht. Was soll ich euch erzählen halt über katechetischen Weg? Zu sagen, eben nicht nur den Bibeltext so lesen, sondern sich richtig reinfressen in den Text. Richtig studieren. Studieren ist nicht nur was für die Theologen auf der Uni, sondern eben auch für den gestandenen Christen. Ihr glaubt gar nicht, wie glückselig Menschen werden, wie sie im Glauben wachsen, wenn sie wirklich richtig lernen. Richtig sich reinfressen. Vor Jahren hatte ich Besuch bei mir in der Gemeinde, sind da zwei Psychologinnen gekommen, die hatten gerade ihr Studium beendet und die eine war zum Glauben gekommen, hat eine schwere Krankheit gehabt, hatte Gott ein Gelübde gegeben, war jetzt zum Glauben gekommen, die andere direkt mit, die wohnten in der WG, kamen die zu mir, sagten die, ja, Pastor Latze, wir sind jetzt gläubig geworden, wir haben bisher wie Huren gelebt, wir wollen jetzt mit Jesus leben, was müssen wir denn machen? Die hatten keine Ahnung, die waren komplett aus der Welt. Aber die waren relativ helle im Kopf. Ich habe mit denen gesprochen, so die Grundlagen hatten sie gerade erfasst, aber nichts weiter tief drin. Da habe ich denen gesagt, wisst ihr was, wenn ihr Zeit habt, dann lest doch mal die Wuppertaler Studienbibel. Da habe ich denen zwei Bücher aus meinem Regal gegeben, Römerbrief und Johannesevangelium. Nach 3 Wochen sind die wiedergekommen. Die haben jeden Tag 4 Stunden darin gearbeitet. Und ich habe das noch nie in meinem Leben erlebt, wie einer innerhalb von 3 Wochen von 0 auf 100 geht. Die hatten das richtig reingezogen. Die waren eben noch Babys, die waren jetzt schon Schwestern, mit denen du richtig reden konntest. Das war ein Gespräch, das war der Wahnsinn, was die in diesen 3 Wochen durch das Studium gemacht haben. Also bitte, geht mal hin, gerade Wuppertaler Studienbibel, einfach mal so richtig reinpacken in so einen Text hinein halt. Das ist der katechetische Weg, einfach zu sagen, mal einen Kommentar zu lesen. Oder wenn ihr ein Angebot habt, also ich will keine Werbung machen für eure Bibelschule, aber wenn ihr schon eine Bibelschule habt, dann einfach mal sagen, halt nicht, wenn die hier so ein ganzes Buch besprechen, dann klinke ich mich mal ein halt, arbeite das mal durch. Wort Gottes hören und lesen halt. Und als letztes der anbetungsorientierte Weg. Wort Gottes singen. Wir haben ja in der Bibel 115, ein bisschen mehr sogar, wenn ich die da, aber in dem Buch der Psalter 150 Lieder. Da gibt es noch ein paar Psalter außer. Es gibt so wunderbare Lieder. Wir singen so viele tolle Lieder. Leider werden die Psalmen nicht mehr gesungen. Das ist ein großes Problem. Und das ist so toll, wenn man Psalmen singt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Holland war, bei den reformierten Geschwistern, die singen alle nur noch die Psalmen. Da gibt es nichts anderes. In der richtig reformierten Gemeinde in Holland, die singen nicht Lieder, die Menschen geschrieben haben. Die sagen, wie kann man denn so behämmert sein, etwas zu singen, was von Menschen ist, anstatt das zu nehmen, was Gott uns geschenkt hat. Also auch mal Aufruf an euch als Chor, singt ruhig mal Psalmen. Da hast du ein ganz anderes Wort Gottes. Sonst sind die Lieder, das sind Menschenworte. Die sind toll, die haben Inhalt, kein Thema, aber eben nicht Gottes Wort. Aber auch da hat man eine Möglichkeit. Es gibt so wunderbare Psalmvertonungen. Einfach auch da eine andere Möglichkeit, wie gesagt, Wort Gottes zu lesen und zu hören. Das sind jetzt nur 7 Wege, einfach mal 7 unterschiedliche Methodiken. Und wenn jetzt nur einer von euch sagt, das hat mich ein bisschen motiviert, ich werde jetzt nochmal anders Bibel lesen, dann hat dieser Abend auch schon so einen Erfolg gehabt. Wichtig ist, eins dürft ihr wissen, lest in der Bibel. Das sagt die Schrift, lest. Denn die Bibel, ich werde nachher zu kommen, ist das Wort Gottes und im Wort Gottes begegnet uns Gott selber. Und wir sind gesegnet, wir sind glückselig, so sagt es die Schrift, wenn wir im Wort Gottes lesen. Also das Erste, wie man glücklich wird, im Wort Gottes lesen. Zweite, wie wir glücklich werden, wie wir glückselig werden, ist, wenn wir in Jesus sterben. So steht es in Offenbarung 14, Vers 13, glückselig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Das ist etwas, das geht uns ja so ein bisschen ab, dass wir denken, sterben und das soll glücklich sein? Hier steht, in Jesus sterben. Also wer nicht in Jesus stirbt, wer nur so stirbt, werde ich gleich auch noch drauf kommen, der hat ein Problem. Der hat das große Unglück seines Lebens, das ist genau das Gegenteil. Aber wenn du in Christus stirbst, ja, Halleluja, da hast du es geschafft. Da kann man nur sagen, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, in Jesus gestorben, super. Ich weiß, dass es heute in der Gemeinde, leider auch in der Gemeinde Jesu Christi, nicht mehr so verbreitet, das vor Augen zu haben. Also heute, so habe ich es nicht gesagt, vor 14 Tagen war Ulrich Pazani bei uns in der Gemeinde, hat so 3 Abende bereitet, hat er gesagt, nach Mallorca wollte alle, aber ins himmlische Jerusalem keiner. Also himmlische Jerusalem, für die, die nicht in der Bibel zu Hause sind, das ist der Ort, wo die hinkommen, die in Christus sterben. Der Körper, der wird auf den Friedhof geschmissen, aber die, die in Christus sterben, gehen sofort ab ins himmlische Jerusalem, ins Paradies. Werden wir gleich noch ein bisschen häufiger darüber hören. Und die kann man nur beglückwünschen. Da hast du es endlich geschafft, da hast du diese bucklige Welt hinter dir gelassen. Nicht meine Meinung, sagt die Bibel. Sterben ist unser Gewinn. Sterben ist mein Gewinn, so sagt es der Apostel Paulus im Philipperbrief. Kein Verlust, wie wir denken. Für den Weltmensch ist das die große Katastrophe. Die Mutter ist tot. Der Ehemann ist gestorben halt. Tut weh, ist schlimm, gar kein Thema. Aber wenn er in Jesus gestorben ist, dann kann man nur sagen, Halleluja. Wie wunderbar ist das, wenn er nach Hause gegangen ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Amerika gewesen ist, in den Südstaaten, halt bei den Southern Baptists, bei denen ist es so üblich, wenn die jemanden beerdigen aus der Gemeinde, dann gehen die zum Friedhof und dann singen die Trauerlieder. Und wenn die vom Friedhof denken, dann denkst du, ja, alle sind alle besoffen, ne? Da jubeln die, da klatschen die und dann wird gejubelt halt, weil die sich freuen für den, der in der Ewigkeit ist. Da, wo ich herkomme aus dem Siegerland, da war es früher übrig, dass die Gemeinschaftsbrüder, wenn die starben, da stand da nicht drüber, sein Leben war Arbeit und Liebe für die Familie, wir sind alle traurig, da stand immer drüber daheim. Wir sind dankbar, dass der Vater daheim ist, genauso. Freuen darüber, was passiert, wenn man stirbt und Christus, wenn man in Jesus Christus stirbt. Und für viele Christen ist es leider so, die sind wie die Weltmenschen, die klammern sich in die 3 Gs. Geld, glückliche Familie, Gesundheit, das ist alles. Und wenn es da irgendwo wackelt, sind die großen Krisen. Und wenn du dann als Seelsorger hingehst und denen sagst, ja meine Güte, wir haben doch Jesus. Da denkst du manchmal, du redest mit einer Kuh, die nichts versteht. Sterben ist unser Gewinn. Wir sind glückselig, wenn wir in Jesus Christus sterben. Wenn das stimmt, was hier drin steht, und das stimmt Wort für Wort, Punkt für Punkt, dann ist das der totale Wahnsinn, was uns erwartet. Das ist so super, was kommen wird. Da ist alles, was Glück in dieser Welt vermeintlich ist, der letzte Dreck gegen. Wenn ich mit meinen Konfis über dieses Thema spreche, dann kriegen die von mir immer jeder so ein Glas Wasser auf den Tisch gestellt. Das ist ja nicht so voll wie hier, sondern da ist nur unten so ein Tröpfelchen drin. Und dann müssen meine Konfis dieses Wasserglas nehmen, was vor ihnen steht. Dann müssen sie so hochhalten, 30 Sekunden angucken. Dann wissen die schon, jetzt erklärt der Olli wieder was ganz Tolles. Ja, das erkläre ich denen auch. Dann sage ich, jetzt passt mal auf. Dieser Tropfen Wasser in dem Glas, das ist jetzt das beste Leben, was ihr euch vorstellen könnt. Tolle Frau, tollen Ehemann, 95 Jahre, beste Gesundheit, Haufen Geld halten, ihr seid anerkannt, ein wunderbares Leben, nie krank, alles ist super. Dann sage ich euch, das, was uns aber erwartet im himmlischen Jerusalem, wenn wir in Christus sterben, das ist mehr als alles Wasser im Pazifik und Atlantik zusammen. Und selbst dieser Vergleich ist noch zu klein gegen das, was uns erwartet im himmlischen Jerusalem. Also, das dürft ihr mir glauben. In 100 Jahren sind wir alle tot. Und die, die in Christus gestorben sind, die sind dann mit mir im himmlischen Jerusalem. Ich weiß nicht, wie wir uns da wiedersehen, aber wir werden uns wiedersehen. Und da wird keiner von euch auf die Idee kommen und sagen, ja, Olli, damals, Mitte Februar 2025, da warst du bei uns hier in Bielefeld, da hast du aber ziemlich auf den Busch gekloppt, ne? So nach dem Motto, wie das himmlische Jerusalem ist. Also so dolle ist es ja nicht. Also es ist schon ganz schick und ganz nett, aber so dolle ist es nicht. Nein, ihr werdet sagen, Mann, da hättest du noch ein bisschen mehr das Ventil aufmachen sollen. So super, wie es hier ist. So fantastisch. Und wir sind da nur noch permanent im Halleluja-Singen. So sagt Sibylle. Nur noch in der Anbetung, in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich brauche jetzt noch mal ein anderes Bild, um euch das deutlich zu machen. Stellt euch mal vor, ihr hättet im Lotto gewonnen oder im Kreuzworträtsel irgendwie und hättet als Preis bekommen eine Woche im Adlon. Adlon ist das teuerste Hotel, was wir in Deutschland haben, in Berlin. Und nicht irgendwie so ein bisschen was, sondern ihr hättet die Präsidentensuite. Bist du mit 15.000 Euro am Tag dabei, mit Butler-Service, mit allem drum und dran. Das hättet ihr gewonnen, eine Woche. Jetzt macht ihr euch von Bielefeld auf, wollt nach Berlin fahren. Und dann kommt ihr so bis Magdeburg auf der Autobahn und dann macht ihr Halt an irgendeiner Autobahnraststätte. Und da ist einfach nur so ein Pissoir. Ihr kennt die Dinger, die stinken schon von außen. Und da würde deine Frau reingehen mit dir zusammen und sagen, oh Schatz, weißt du was, hier ist richtig klasse. Hier bleiben wir die nächste Woche, hier ist toll. Da würdest du sagen, hallo, wir wollen ins Adlon. Das hier ist eine Durchgangsstation. Mach schnell fertig, steig ins Auto. Hier bleib ich nicht mit dir. Aber so ist es für viele von uns. Wir haben uns hier so eingerichtet und wir glauben, unser Häuschen, unser Vorgarten, unser schöner BMW und was immer ihr auch hier nutzt, was alles so wunderbar ist, das wäre es schon. Um es nochmal im Bild zu sagen, um jetzt nicht um eure Familien oder eure Häuser oder eure Autos schlecht zu machen, aber das ist nur Autobahn-Pissoir. Und bitte glaubt mir, das himmlische Jerusalem ist unwahrscheinlich super. Deshalb sagt die Bibel hier, hey, ihr seid glückselig, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr in Jesus sterbt. Sterben ist unser Gewinn. Wisst ihr, da kannst du alles hier auf dieser Welt noch mitnehmen, alles okay, darfst du genießen, aber freuen tust du auf was anderes, wenn der Heilige Geist das drauf groß macht, nämlich auf das, was sein wird im himmlischen Jerusalem. Nach so einer Evangelisationsveranstaltung ist mal einer zu mir gekommen und hat gesagt, dazu, wenn man ihnen zuhört, ist man krass selbstmordgefährdet. Sag ich, Selbstmord dürfen wir nicht machen, aber sie haben richtig verstanden, jawohl, Tod ist für den Christen das Bessere, als in dieser Welt zu bleiben. Das ist das Zweite, was die Bibel sagt, wofür wir zu beglückwünschen sind, das ist das in Christus sterben. Dritte, wo er glückselig ist, wer die Wiederkunft Jesu erwartet. So heißt es hier in Offenbarung 16, glückselig ist der da wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt geht und man seine Blöße sehe. Das bezieht sich auf die Wiederkunft Jesu. Dass man vorbereitet ist und wachsam ist. Das darf ich vielleicht denjenigen sagen, die in der Bibel nicht zu Hause sind. Jesus ist schon einmal in diese Welt gekommen, vor 2000 Jahren. Feiern wir zu Weihnachten. Dann ist er für unsere Schuld und Sünde gestorben, an Karfreitag, Ostern auferstanden, Himmelfahrt gen Himmel gefahren, aber er wird wiederkommen. Und keiner weiß wann. Die Bibel gibt so 2, 3 Hinweise, dass sie sagt, hey, wenn das Evangelium aller Kreatur verkündigt ist, dann wird es passieren, es werden ganz kosmische Geschehnisse einfach alle sein. Aber die Bibel sagt auch, passt auf und wacht. Passt auf und wacht, dass ihr das am Schirm habt. Nicht nur als ein theoretisches Wissen, sondern was ihr wirklich umsetzt. Jesus Christus kommt wieder und wir sollen bereit sein. Es gibt Dutzende Bibelstellen in der Schrift, die uns darauf aufmerksam machen, dass wir wachsam sein sollen. Und dass diejenigen, die nicht wachsam sind, die sagen, meine Güte, ich warte auf so viel, auf den nächsten Urlaub, die nächste Beförderung, dass ich endlich den Mann, die Frau fürs Leben kennenlerne und. Aber Jesus, dass der wiederkommt, ja, das stimmt ja, aber da habe ich mich nicht darauf eingestellt. Es gibt so eine Geschichte, Matthäus 25, da sagt Jesus, im Himmelreich ist es wie mit 10 Jungfrauen. 5 sind schlau, 5 sind töricht. Die 5 Klugen, die haben Lampen. Lampe steht für den Glauben, für die Taufe. Und die haben Öl auf der Lampe. Das Öl steht für den Glauben. Das heißt, die glauben daran und die stellen sich darauf ein. Und es gibt 5, die sind töricht. Die haben Lampen, also die Taufe, aber haben keinen Glauben, kein Öl. Sondern irgendwann kommt dann in der Nacht der Bräutigam Und da gibt es den Schrei, der Bräutigam ist da. Und dann stehen die fünf Törichten auf und sagen, wir haben kein Öl, wir können unsere Lampen nicht anmachen. Wir haben zwar die Lampen, aber es brennt nichts. Und sagen die, die Öl haben, ja, wir können euch nichts abgeben, ihr müsst zum Kaufmann gehen, da laufen, so schnell kommen zurück. Aber da ist die Tür zu. Da klopfen die an und sagen, bitte reinlassen. Wir gehören doch auch dazu, wir haben die Lampen. Und da ist Gott knallhart. Da sagt er, hier gibt es keinen Eintritt. Ihr habt nicht aufgepasst, ihr seid nicht wachsam gewesen. Stell euch mal vor, ihr werdet Fans des englischen Königshofes. Und der Prinz Charles, heute ist er nicht mehr Prinz, der King Charles III., hätte euch gesagt, ich komme dich besuchen. Ich werde in der nächsten Zeit kommen, es dauert nicht mehr lange. Er sagt keinen normalen Termin, aber das wäre so. Was würdet ihr machen? Ich würde davon ausgehen, dass jeder seinen Rasen zweimal pro Woche schneiden würde, dass er die Frau anhalten würde, schön alles sauber zu machen, damit, ja, wenn er kommen würde, das passt. Stellt euch mal vor, der sagt das an, bei euch sieht es zu Hause aus wie Kraut und Rüben, das Gras ist einen halben Meter hoch, ihr habt nicht eingekauft, auf einmal klingelt der König Charles bei euch an der Tür. Was ist denn das für eine peinliche Situation? Ihr als royale Fans, der sagt, ich will bei dir einziehen, will mit dir sprechen, will mit dir essen. Wäre super unangenehm, nichts in den Kühlschrank halten, ne, die Haare nicht gewaschen, Zähne nicht geputzt, so trittst du dann vor den King Charles. Extremst peinlich. Keine Angst, King Charles wird euch nicht besuchen. Aber der König dieser Welt, der König aller Könige wird kommen. Und dann ist es nicht nur peinlich für euch, sondern dann seid ihr ausgeschlossen. Und das sage ich gerade denjenigen, die so ein bisschen lau geworden sind. Und mal Bezug nehmend auf dieses Gleichnis, was Jesus sagt mit den Jungfrauen. Es reicht nicht, dass man irgendwann mal getauft worden ist, dass man eine Lampe hat. Sondern es braucht eben auch den Glauben, den Vollzug davon, dass man sagt, darauf richte ich mein Leben ein. Jesus Christus kommt wieder. Bist du bereit? Bist du bereit, wenn Jesus Christus heute Abend wiederkommt? Dass du sagst, jawohl, da habe ich mein Leben so vor ihm geführt, dass ich das verantworten kann. Oder wirst du dann wirklich mit Peinlichkeiten vor ihm stehen? Oder wirst du gar nicht mehr reinkommen, weil du gar kein Öl auf deiner Lampe hast? Die Schrift sagt, derjenige ist glückselig, der ist zu beglückwünschen, der darauf Wacht hält, der das hat und nicht seine Blöße sieht, dass er die Kleider bewahrt. Kleider bewahren heißt, dass du weiter unter dem Blut des Heilandes Jesus Christus bist, dass er das weiße Leinen, mit dem wir angetan sind als Kinder Gottes, so sagt die Bibel halt. Wenn du nicht das Wiederkommen Jesu erwartest, dann hast du ein echtes Problem. Wenn du es tust, dann darfst du dich glücklich schätzen halt. Vierte, was die Bibel sagt, wo wir Glück drin finden, was glücklich macht, ist die Einladung zum Hochzeitsmahl Gottes. So steht es hier in Offenbarung 19. Glückselig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn du in Christus stirbst, in Jesus stirbst, gehst du sofort ins himmlische Jerusalem. Und da, so sagt es die Bibel, kommt es zur Vereinigung zwischen der Braut und dem Bräutigam. Der Bräutigam ist Jesus Christus und die Braut ist die Gemeinde Jesu Christi. Und dann wird ein Fest gefeiert. Wir werden permanent ein Freudenfest feiern im himmlischen Jerusalem. Und dieses Freudenfest wird das Hochzeitsmahl des Lammes in der Bibel genannt. Übrigens nicht nur im Buch der Offenbarung, das könnt ihr schon nachlesen, in Jesaja 25, in Matthäus 22, immer wieder dieses Motiv vom himmlischen Jerusalem, wo das Hochzeitsmahl des Königs gefeiert wird, das Hochzeitsmahl des Lammes. Und beim Hochzeitsmahl des Lammes, beim Hochzeitsmahl Gottes ist es so, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du dabei oder bist du nicht dabei. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Und du bist dabei, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du wiedergeboren bist, wenn dein Name in das Buch des Lebens eingetragen ist, dann stehst du auf der Einladungsliste. Und dann hast du Einzug. Und dann ist mit dem Tag deines Todes alles Leid, alles Elend in deinem Leben vorbei. Alle Tränen werden abgewischt und du hast nur noch Freude in aller Ewigkeit. Genau das Gegenteil passiert mit denjenigen, die nicht auf der Liste stehen. Für die ist es das große Elend. Dann geht, so sagt es die Bibel, das Heulen und Zähneklappern los. Nun haben wir einen Gott, der möchte, dass alle dabei sind. Wir alle, die wir hier heute versammelt sind, und alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Alle 8,5 Milliarden Menschen, die auf diesem Planeten leben. Aber nur diejenigen, die den Heiligen Geist haben, die im Buch des Lebens stehen, sind Kinder Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Geschöpfe Gottes kommen nicht automatisch ins Himmelreich Gottes, kommen nicht automatisch zum Hochzeitsmahl des Lammes. Da kommst du nur rein, wenn du eben Kind Gottes bist. Und wie stelle ich fest, dass ich Kind Gottes bin, dass ich wiedergeboren bin, dass ich den Heiligen Geist habe, dass ich, wie ich das gerade gesagt habe, im Buch des Lebens eingetragen bin. Ich weiß, wie das für die klingt, die noch nicht wiedergeboren sind. Dem möchte ich das nochmal erklären, woran sie es feststellen können, ob du dabei bist oder nicht dabei bist. Wie stellst du fest, ob du auf der Hochzeitsliste stehst, ob du geladen bist? Erstens, sagt das Bibelkriterium, ist Jesus Christus für dich der Herr? Die Bibel sagt, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, 3. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und beim Hochzeitsmahl des Lammes sind nur Leute dabei, für die Jesus der Herr ist. Und ist Jesus für dich der Herr? Ja oder nein? Das ist eine Frage, die kannst du genauso beantworten, wie ich bin verheiratet oder nicht verheiratet. Ist Jesus dein Herr, ja oder nein? Kann jeder von uns nachplappern mit den Lippen, Jesus ist mein Herr, aber ob du es im Herzen spürst, das musst du alleine sagen. Aber das ist das Kriterium für die Wiedergeburt, eins der Kriterien, was die Bibel nennt. Ist Jesus der Herr, ja oder nein? Zweite Kriterium, was die Bibel nennt, ist Sündenerkenntnis. Also, wenn Jesus dein Herr ist und der Heilige Geist in dir wohnt, dann macht der Heilige Geist dir eins deutlich, nicht, was du für ein toller Kerl oder eine tolle Frau wärst, sondern dass du Sünder bist, dass du erkennst, ich bin schuldig, ich habe nichts zu bringen, wird morgens darum gehen, um Sündenerkenntnis, Gerechtigkeit Gottes. Dass du weißt, ich bin Sünder. Hast du Sündenerkenntnis? Weißt du, dass du, wenn du vor dem lebendigen Gott stehst, ihm nichts zu bringen hast, auf 1000 Anklagepunkte, die über dein Leben hat, über deine Schuld und Sünde, dass du nicht eins beantworten kannst und immer nur sagen kannst, ich bin schuldig, ich bin schuldig, ich bin schuldig. Wenn du das hast, wenn du das weißt, dann ist der Heilige Geist. Aber wenn du immer noch denkst, ja, ich bin doch ganz in Ordnung. Zwei, drei Dinge laufen nicht so richtig, aber ich habe halt auch ein schweres Elternhaus gehabt, halt meine Arbeitskollegen halt und so insgesamt. Aber wenn ich so auf mich gucke, dann hast du nicht den Heiligen Geist. Dann bist du auch nicht auf der Einladungsliste zum Hochzeitsmahl des Lammes. Ein anderes Kriterium für die Wiedergeburt ist das Mitleiden. Wenn wir Glieder am Leib Jesu Christi sind, dann leiden wir mit anderen Gliedern. Das heißt, wenn wir dann hören, dass in Nigeria wieder eine Kirche von muslimischen Terroristen in die Luft gesprengt wird, dann tut uns das weh. Wenn wir an der Arbeitsstelle einen Arbeitskollegen haben, der einen schmutzigen Witz über Jesus erzählt und ich das höre, dann tut es mir weh in der Seele. Wenn ich da von Herzen mitlachen kann, dann habe ich nicht den Heiligen Geist. Mitleiden. Mitleiden heißt aber nicht nur Mitleiden mit anderen Christen, sondern auch das Leiden Christi mittragen. Wenn du Nachfolger Jesu Christi bist, dann kriegst du auf die Socken. Da wirst du angegriffen. Da werden sie dich in deiner Verwandtschaft, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Freundeskreis lächerlich machen. Das sind so die geringsten Stufen, aber es geht auch immer weiter. Das sind so Kriterien, wo jeder feststellen kann, bin ich wiedergeboren, nicht wiedergeboren. Und meine Frage ist nochmal an euch heute Abend hier. Bist du wiedergeboren, ja oder nein? Bist du eingetragen ins Buch des Lebens, ja oder nein? Weißt du, dass du teilhaftig bist am Hochzeitsmahl des Lammes, ja oder nein? Und wenn die Antwort nein lautet, dann darf ich dir im Namen Jesu Christi noch einmal diese Einladung heute Abend aussprechen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das ist ganz einfach, dabei zu sein. Du musst ihm nur dein Leben geben. Du musst sagen, ich mache Schluss mit einem selbstbestimmten Leben. Ab sofort bist du der Herr meines Lebens. Ich gebe dir mein Leben. Wir werden nach dieser Veranstaltung Gelegenheit geben, das zu machen. Aber wir müssen das jetzt nicht nur bei mir machen oder bei einem der Brüder der Gemeinde. Das kannst du auch zu Hause machen, dass du vom Bett dich niederkniest und sagst, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Aber wie mit der geistlichen Wiedergeburt ist es wie mit der körperlichen Wiedergeburt. So wie eine Frau dankbar ist, wenn sie die Geburt nicht alleine über die Bühne bringt, sondern dass die Hebamme oder der Arzt dabei ist, auch bei der geistlichen Geburt. Da ist es manchmal gut, dass ein Bruder, eine Schwester dabei ist, die gestanden sind und die helfen können. Aber egal, wie du es machst, entscheidend, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, wenn du noch nicht den Geist Gottes hast, wenn du noch nicht teilhaftig bist am Hochzeitsmahl des Lammes, dann darf ich dir nochmal die Einladung des lebendigen Gottes aussprechen. Ist nur mein unmündiger Wunsch, aber Gott sagt, wir sollen betteln an Christi statt. So steht es im 2. Korintherbrief. Und ich möchte die noch einmal anbetteln im Namen Jesu Christi. Wenn du noch nicht bei ihm bist, dann ruft dich der Herr heute und bittet dich, er bittet dich, komm, lass dich einladen, komm unter mein Kreuz, lass dich reinwaschen von deiner Schuld, damit du ewiges Leben hast, damit wir zusammen die Ewigkeit verbringen können, damit du dabei sein kannst, damit du auch sagen kannst, jawohl, ich bin glückselig, denn ich bin berufen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und wenn du beim Hochzeitsmahl des Lammes dabei bist, dann hast du auch Teil an der ersten Auferstehung. Und das ist, wovon die fünfte Seligpreisung spricht. Die Teil die Teilhabe an der ersten Auferstehung. Da heißt es in Offenbarung 20,6, glückselig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Das muss ich jetzt nochmal für die Leute erklären, die nicht so zu Hause sind in der Bibel, die noch nicht wiedergeboren sind. In der Bibel gibt es zwei Gerichte, gibt es zwei Tode, gibt es zwei Geburten, gibt es zwei Arten von Menschen und es gibt zwei Auferstehungen. Es gibt zwei Gerichte. Das eine Gericht ist schon gelaufen, auf Golgatha. Da ist Gott in diese Welt gekommen, ist für uns Mensch geworden, hat meine und eure Schuld getragen und hat sich dafür hinrichten lassen. Und jeder, der sagt, das Gericht soll für mich gelten, der hat kein Problem mit dem zweiten Gericht, was kommen wird am Ende der Zeiten. Am Ende der Zeiten kommt Jesus nochmal wieder, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, und dann wird er nochmal das Gericht halten. Aber dann nicht als unser Anwalt, als gnädiger, liebender Anwalt, der unsere Strafe trägt, sondern dann wird das Gericht halten als furchtbarer, zorniger Richter, wo er immer nur sagen wird, schuldig, 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 Verdammnis, Verdammnis, Verdammnis. Und das können wir uns aussuchen, bei welchem Gericht wir dabei sind. Erste Gericht oder zweite Gericht? Bist du nicht beim ersten Gericht dabei, stehst du nicht am Kreuz von Golgatha, musst du ins zweite Gericht mit allen Konsequenzen. Und das heißt, da musst du auch den zweiten Tod erleben. Ich sagte, es gibt zwei Gerichte, es gibt zwei Tode. Die Bibel kennt zwei Tode. Sie kennt den biologischen Tod und sie kennt den ewigen Tod. Im biologischen Tod müssen wir alle rein. 100 Jahren existiert von uns keiner mehr. Vielleicht von den Jüngeren einer, der da mit 108 oder 107 rumgrätscht, die halt, aber im Prinzip sind wir in 100 Jahren alle tot. So, biologischer Tod, Herz hört auf zu schlagen, wir werden beerdigt, kommen auf den Friedhof. Diejenigen, die an Jesus glauben, das erste Gericht überleben haben, für die geht es sofort weiter im himmlischen Jerusalem. Das ist die erste Auferstehung. Die passiert schon jetzt. Die läuft schon. Die läuft seit der Kreuzigung Jesu, läuft diese erste Auferstehung. Aber die, die nicht unterm Kreuz sind, die müssen dann ins Totenreich. Ich habe im Totenreich nichts zu tun. Und im Totenreich bleiben die, die nicht am Kreuz von Golgatha gewesen sind, bis Jesus wiederkommt. Und dann holt er sie alle vor. Da werden wir, die wir wiedergeboren sind, mit zu Gericht sitzen. Dann kommen alle aus dem Totenreich raus. Könnt ihr nachlesen. Bitte lest nach Offenbarung 19, Offenbarung 20, Matthäus 25. Steht das alles genau in der Bibel. Bitte alles verifizieren, was ich euch jetzt sage. Und dann wird gerichtet halt. Und wer dort im Gericht kommt und nicht gefunden wird im Buch des Lebens, da heißt es dann Todesstrafe. Ewigen Tod in der Hölle. Deine Entscheidung war, ohne Jesus zu leben, dann darfst du das jetzt auch. Und zwar in aller Ewigkeit und hast den ewigen Tod. Und dann wirst du in die Hölle geworfen. Mit dem Totenreich, mit dem Satan. Leute glauben immer, die Hölle, das wäre der Ort, wo der Teufel der Chef war. Nee, der Teufel wird auch in die Hölle geworfen. Das Totenreich wird in die Hölle geworfen. Und auch all diejenigen, die Jesus abgelehnt haben. Die gesagt haben, ach, war doch nur was für die frommen Spinner, so ein paar Mennoniten oder sonst irgendwas, halt so ein paar Pietisten, so ein paar Evangeliker. Ach, doch nicht für mich, ich brauche doch nicht, ich habe mein Glück anderswo gefunden. Da wirst du sehen, wenn du nicht Jesus hast, dann musst du in den zweiten, in den ewigen Tod. Über sie hat der zweite Tod keine Macht. Ich bin glückselig, dass ich damit nichts zu tun habe. Halleluja, super. Ich sterbe einmal und ich freue mich auf meinen Tod, wenn ich biologisch sterben darf. Halt. Im zweiten Tod habe ich Gott sei Dank nichts zu tun. Es gibt auch zwei Geburten. Ich habe eben schon mal gesagt, es gibt die leibliche Geburt, haben wir alle hinter uns gebracht. Und dann gibt es noch die geistliche Geburt. Das ist das, was dich zum Christen macht. Da, wo du dann die Einladung zum Hochzeitsmahl des Lammes bekommst. Dass dann, wenn der Heilige Geist in dich kommt und du auf einmal verstehst, wow, das ist alles richtig. Diese Geburt passiert bei dem einen punktuell, bei Paulus beispielsweise, haut es richtig rein, Verfolger der Gemeinde gewesen, dann ist er vor Damaskus, baff, mit einem Mal kriegt er den Geist Gottes, mit einem Mal erkennt er, dass Jesus Gott ist, war bei mir genauso. Ich habe mich auf einer Freizeit bekehrt, ich habe immer gedacht, das ist alles Blödsinn, was die Christen da tun. Ich bin auf die Freizeit nur gefahren, weil meine Eltern mich halb hingedrungen haben halt. Und am Ende der Freizeit kommt der Freizeitleiter zu mir und sagt, ja, du bist ja gar kein Christ. Ja, sag ich, richtig. Und was muss ich machen, um Christ zu sein? Ja, musst du hingehen, musst deine Schuld bekennen, wollen wir Jesus bitten, dass er in dein Leben kommt. Ja, wollen wir das mal machen, ausprobieren, so nach dem Motto. Gemacht, bam, es kam der Heilige Geist. Da wird aber alles anders. Das war eine Veränderung. Geistliche Wiedergeburt. Aber es gibt auch Leute, die können das punktuell nicht so festmachen. Die sagen, ich weiß, dass Jesus der Herr, ich habe Sündenerkenntnis, aber ich bin gar kein richtiger Christ, ich habe gar keine geistliche Wiedergeburt. Da sage ich, das ist nicht schlimm, wenn du nicht den Tag benennen kannst, aber du bist beim Herrn. Das ist so mit der Liebe, erkläre ich dann immer meinen Konfirmanden, auch mit der Wiedergeburt. Ne? Also es gibt so Momente bei der Liebe, so du bist 17 Jahre alt, Klassentür geht auf, die neue Mitschülerin kommt rein, die hat noch keinen Ton gesagt, da bist du sofort hell in Flammen, weil du sagst, das muss die Mutter meiner Kinder sein, Liebe auf den ersten Blick. Es gibt aber auch so etwas anderes. Du kennst einen schon 20 Jahre, auf einmal stellst du fest, oh, sie ist ja doch was ganz Besonderes. Du kannst gar nicht sagen, wann habe ich mich in diese Frau verliebt, aber es ist da. Entscheidend ist nur, dass die Liebe da ist. Und genauso ist es bei der Wiedergeburt, dass Jesus in dir ist halt. Also das sind die zwei Geburten. Und deshalb gibt es auch zwei Arten von Menschen. Es gibt nicht Männlein, nicht Weiblein, es gibt nicht groß, klein, reich, arm. Es gibt Menschen, die zu Jesus gehören, die den Heiligen Geist haben, und Jesus, die nicht dazu gehören. Es gibt diejenigen, die ein Tod sterben, die zwei Tode sterben. Und es gibt eben auch zwei Auferstehungen. Es gibt die eine Art von Menschen, die sind bei der ersten Auferstehung dabei. Das heißt, wenn sie sterben, sind sie sofort unmittelbar postmortal im himmlischen Jerusalem, leben sofort weiter mit Jesus. Wie der Schächer am Kreuz. Wenn ja zwei Banditen mit Jesus gekreuzigt. Und der eine kriegt auf letzter Rille, kriegt er den Dreh. Da sagt er, Jesus, denk an mich, wenn du bei deinem Vater bist. Und dann sagt Jesus, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Erste Auferstehung. Und der andere geht in die ewige Verdammnis. Zwei Auferstehungen. Und Halleluja für uns, wenn wir gläubig sind, dass wir bei der ersten Auferstehung dabei sind, dass wir nicht ins Gericht müssen, sondern dass wir vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind, wenn wir sterben werden, weil wir an Jesus Christus glauben, weil er für uns gestorben ist halt. Glückselig eben, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Und nochmal, hier nochmal die Einladung an diejenigen, die noch nicht an Jesus glauben. Bitte, ihr dürft mir eins glauben, so sagt es die Schrift, Gott ruft nicht so häufig klar und deutlich in ein Leben hinein. Die Schrift spricht davon, dass er das 2 bis 3 Mal tut. Dass er es richtig klar macht, dass du selber in deinem Herzen merkst, hier spricht mich der Herr an. Aber wenn das passiert in deinem Leben, dann find ein Ja zu ihm, verstock dein Herz nicht, nimm die Einladung an. Du hast nichts zu verlieren außer deiner Schuld und Sünde, du hast alles zu gewinnen, ewiges Leben, ewige Freude, Teilhabe an der ersten Auferstehung. Gott lädt dich ein, auch heute. Ein sechstes, was die Schrift sagt, wo wir glückselig sind, wenn wir das Wort Gottes bewahren. Jetzt komme ich wieder zu dem zurück, wo wir am ersten losgegangen sind. Aber das Wort ist so wichtig, dass der Seher Johannes, der hat ja die Offenbarung geschrieben, halt zweimal durch den Heiligen Geist gesagt bekommt, das musst du der Gemeinde sagen, dass sie am Wort und im Wort die Glückseligkeit finden, damit sie bei meinem Wort, bei der Bibel bleiben. Hier heißt es, glückselig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Wortbuch bewahrt. Also ich habe euch im ersten Punkt, bei Punkt 1 gesagt, wie ihr Bibel zu lesen habt. Und das, was ihr lest, das setzt auch um. Das meint dieses Wort bewahren hier zum einen. Bewahrt es auch, dass ihr euch danach richtet. Also es geht nicht davon zu sagen, ja, wir nehmen uns jeden Tag 20 Minuten Zeit, lesen die Bibel und dann, tatschi, war es das, in die Ecke gelegt und jetzt lebe ich weiter wie mein Nachbar auch. Sondern bewahren heißt, danach auch leben. Und das auch alles dann bekommen, wie man im Wort lebt, durch das Wort lebt und dann einfach anders lebt als die Welt. Und wenn wir das tun, dann erleben wir so viele fantastische Dinge. Also wenn wir uns nach dem Wort richten, was, ich sage es nochmal, die Gebrauchsanweisung für funktionierendes Leben ist. Nicht? Das hat unser Schöpfer geschrieben, wir sind seine Geschöpfe. Halten wir uns daran, ist alles tutti, machen wir das anders, geht alles schief halt. Wenn wir das machen, dann haben wir Führung für unser Leben. Dann wissen wir, wie wir unser Leben in dieser buckligen Welt zu bestreiten haben. Im Wort steht alles drin. Alles. Also ich bin jetzt knapp 30 Jahre Pfarrer. Und seitdem mache ich auch Seelsorge. Bin immer in der Gemeinde gewesen, nie irgendwie Funktionsdienst. Immer, zack, direkt an der Front mit den Leuten zusammen. Und da hast du jede Woche so was, weiß ich, 10, 15, 20 Seelsorgegespräche. So, und glaub mir bitte eins. Wenn es dann darum ging, wie soll es weitergehen? Was ist denn jetzt dran? Welche Entscheidungen sind zu treffen? Nicht ein einziges Mal hätte ich nicht Leuten sagen können, was dran ist. Nicht, weil ich so schlau bin, ganz im Gegenteil. Nein, aber weil die Bibel so eindeutig ist. Da ist alles ganz klar drin beschrieben. Und selbst wenn es mal nicht eindeutig zu sein scheint, dann dürfen wir darüber nachdenken, halt, aha, was hätte denn Jesus getan? Also ein Kriterium, dass wir uns am Herrn orientieren, seinen Fußstapfen nachwandeln. Dazu muss ich natürlich die Bibel lesen, um das zu verstehen. Und dann weißt du, wo du drin stehst. Das ist uns alles gegeben, was wir an Führung brauchen. Als ich in die Gemeinde gekommen bin, in St. Martin, ich bin jetzt knapp 18 Jahre in Bremen Pfarrer, habe ich denen gesagt, pass mal auf, wenn ich hier bin, wird unsere Gemeinde unter einem einzigen Motto geführt. Psalm 37,5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und das heißt, alles, was wir machen, legen wir dem Herrn hin, prüfen am Wort, ob das richtig ist. Und wenn es richtig ist, wird es gemacht. Und wenn es falsch ist, lassen wir die Pfoten davon. Das ist ganz simpel, ganz banal und wir fahren gut genau mit diesem Motto. Und so mache ich es auch im Privaten, so mache ich es in allen Dingen zu sagen, ich gucke in der Schrift, wenn die Schrift es okay gibt, okay. Und wenn sie Nein sagt, mache ich Nein. Und wenn Jesus nicht so gehandelt hätte, dann versuche ich genauso eben auch nicht zu handeln. Aber wenn er das tun würde, dann werde ich das genauso tun. Bewahren das Wort des Gottes, und dann wirst du glücklich, dann funktioniert dein Leben. Ich kann es jetzt mal sagen, also bitte probiert es nicht aus, aber das könnt ihr durchdenken als einen irrationalen Weg, den ihr bitte nicht geht. Macht mal alles genau anders, als es auf der zweiten Tafel der 10 Gebote steht. Wir haben ja so eine Kurzzusammenfassung des Wortes Gottes in den 10 Geboten. Erste Tafel geht ja darum, wie wir uns Gott gegenüber zu verhalten haben. Ich spreche jetzt mal nur von der zweiten Tafel, wie zwischenmenschliches Leben funktioniert, was da alles draufsteht. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst im Lande, das der Herr dir gibt. Wenn du deine Eltern schlecht behandelst, wenn du sagst, pass mal auf, sobald die gebrechlich sind, sofort ab ins Altersheim, ich will nicht mehr, dann musst du dich nicht wundern, dass deine Kinder genauso an dir irgendwann in 30 Jahren handeln. Wenn da drin steht, du sollst nicht Ehe brechen, das mache ich mal ganz anders. Ne? Naja, meine Frau ist ja eine ganz nette und meine 3 Kinder habe ich auch lieb. Aber meine Sekretärin, das ist ja so ein scharfes Gerät und die findet mich auch so toll. Mache ich doch einfach mal, was interessiert mich, was der lebendige Gott sagt. Da wirst du sehen, wie dir die Brocken deines Lebens um die Ohren fliegen, wie dein Haus über die Wupper gehen, wie deine Kinder nicht mehr funktionieren, wie alles kaputt geht. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deine Nächsten. Wenn du anfängst zu lügen und zu betrügen und wenn das dann offenbar wird, wenn Menschen dich damit konfrontieren, das ist sowas Zerstörerisches halt. Wenn du dich führst in einem Leben, in einem Begehren halt, und das wird dir heute erzählt, nicht, dass da redet der Leute, der häufige Leute, das Leben kann nur gelingen, wenn du Sozialneid hast. Sozialneid ist so eine Form des Aufstiegs unserer Gesellschaft. Du musst mehr haben wollen halt, das ist ja was Positives. Nein, die Bibel sagt halt, du sollst dich begehren an das nächste Haus, Knecht, Markt, Rind, Esel oder irgendwas, was der Nächste hat halt. Bewahrt das, tut das, was das Wort Gottes sagt, und ihr werdet glückselig sein. Und wenn ihr das bewahrt, ihr werdet auch Trost haben. Die Bibel ist ja ein Trostbuch halt, nicht? Wenn wir das hier haben, wenn wir darin leben, wenn wir das alles wissen, dann werden wir mit den Schicksalsschlägen dieser Welt fertig werden. Also das ist nun mal so. Kein Leben in dieser Welt, egal was es an Gutem bekommt, bleibt den Schicksalsschlägen dann anheim, dass sie nicht kämen. Dass liebe Menschen sterben. Dass man selber krank wird, dass man selber irgendwann stirbt. Das kommt einfach, das ist so. Wir leben in einer verfallenen Hütte. Hier ist alles endlich, es geht alles zu Ende. Und diese Endgültigkeitserfahrung, die reißen Menschen runter, wenn die geliebte Tochter gestorben ist, wenn der Mann stirbt, wenn die Eltern gestorben sind, wenn man auf einmal arbeitslos wird. Es sind so viele Dinge, die kaputt sind in dieser Welt. Und wenn du Jesus nicht hast, wenn du das Wort nicht hast, dann musst du mit all dieser Trostlosigkeit fertig werden. Aber hast du das Wort, dann hast du den Gott allen Trostes. Da wirst du immer wieder sehen, dass du Trost bekommst. Psalm 119 heißt es im Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass mein Wort mich erquickt. Römer 15, das, was zuvor geschrieben worden ist, uns zur Belehrung geschrieben, dann kommt es, damit wir durch den Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also wenn wir das Wort Gottes haben, dann haben wir Trost. Das darf ich euch auch sagen. Ich habe so viele Menschen in wirklich furchtbaren Lebenssituationen begleiten dürfen. Da merkst du den Unterschied, ob einer Christ ist oder ob er nicht Christ ist. Ich habe 10 Jahre Notfallseelsorge gemacht. Da kommst du eben auch zu den Leuten, die nicht in der Gemeinde sind. Und dann bringst du denen die beschissenste Nachricht ihres Lebens. Das, was sie runterzieht, was nie wieder ihr Leben so sein lässt, wie es vorher gewesen ist. Die eigene Tochter ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Der Ehemann, mit dem man, sie hat gerade das Kind bekommen halt, der kommt nicht mehr nach Hause. Du kannst ihn nicht mal beerdigen, denn der ist in die Maschine gekommen, ist nichts von übrig geblieben. Und dann müssen die Leute mit fertig werden. Und wer Jesus nicht hat, wer das Wort Gottes nicht hat, der nicht den Trost hat, der steht vor dem Nichts. Und die leeren Sprüche irgendwelcher Notärzte oder was weiß ich, die dann daneben stehen, wird schon alles wieder halt. Wir sind für dich da, das ist alles gelogen und alles falsch. Wenn deine Tochter gestorben ist, dein einziges Kind, da wird nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist. Das bleibt hart. Aber wenn du Jesus hast, wenn du das Wort hast, dann hast du etwas, was dich trägt. Was dir trotz den schlimmsten Stunden deines Lebens Trost und Perspektive gibt, wo noch Licht am Ende des Tunnels ist. Ich habe mit Leuten zusammengesessen, die ihr Kind gerade die Botschaft bekommen hat, dass ihr Kind gestorben ist halt. Mit denen ich beten konnte, die gefasst waren, die auch geweint haben, aber die noch Hoffnung hatten. Und ich habe Leute die Todesnachricht überbracht, habe dann den Angehörigen beerdigt und 14 Tage später habe ich sie selber beerdigt. Und nicht, weil sie irgendwie vom Auto überfahren worden sind, sondern weil sie aufgehangen haben, weil sie damit nicht fertig geworden sind. Leben ohne das Wort Gottes ist trostlos. Wenn die Härten des Lebens kommen, da hast du keine Antwort mehr. Und das dürfte mir auch bleiben, ob die Leute dann Krebs kriegen auf der Palliativ, da fangen sie alle an zu schreien nach Gott halt. Aber die wissen ja gar nicht, wo Gott zu finden ist. Lieber Gott, hilf mir doch, wenn sie nicht im Wort zu Hause sind. Denn das Wort zeigt, wo Gott ist, nämlich in Jesus Christus, den wir haben können, den Gott allen Trostes halt. Und glückselig, wer das Wort bewahrt, der Bibel, die Worte der Weissagung, die in diesem Buch geschrieben werden, weil man dann letztlich Trost, Bewahrung und Führung hat. Glückselig sind diese Menschen. Deshalb auch da nochmal ein Appell. Lest in der Bibel. Nochmal. Wenn ich heute Abend kein nicht Wiedergeborene, hier wir alle nur Wiedergeborene sind, super, das wäre ja Spitzenklasse halt. Ne? Aber wenn ihr als Wiedergeborene dann etwas mitnehmen könnt, dann das, lest in der Bibel, lest in der Bibel, damit die Bibel euch ausrichten kann, damit sie euch trösten kann, damit ihr immer wieder gestärkt werdet, damit ihr Freude habt in eurem Leben. Lest in der Bibel, glückselig, wenn ihr das tut. Und ein letzter Punkt, die Teilhabe am Baum des Lebens. Da sagt die Bibel auch als letztes drüber, das sind Menschen, die glücklich sind. Die Teilhaben am Baum des Lebens. Das ist wieder so ein Bild fürs ewige Leben. Da gibt es ganz viel in diesen sieben Seligpreisungen drum, das ewige Leben. Der Baum des Lebens ist das, was im ersten Buch Mose versperrt wird für die Menschen. Ihr wisst, dass durch den Teufel verführt, Adam und Eva essen vom Baum der Erkenntnis. Gott hat gesagt, er dürfte nicht von essen. Dann kommt der Teufel und sagt, sollte Gott gesagt haben. Doch, er hat gesagt, wir werden sterben. Er sagt, nein. Ihr werdet nicht sterben, nicht der lügt, der stellt das Wort Gottes in Frage. Das ist immer so, so arbeitet der Teufel. Der Teufel möchte nicht, dass wir Wort Gottes lesen, der stellt das Wort Gottes in Frage halt, dass die Menschen sich nicht dran handeln. Das ist so arbeitet er seit dem Paradies. Jetzt fallen Adam und Eva darauf rein, auf das Wort des Teufels, hören nicht mehr auf das Wort Gottes und essen vom Baum der Erkenntnis und haben Erkenntnis. Und dann passiert genau das, was Gott dann tut, was ihr alle kennt, Vertreibung aus dem Paradies, das Bild dafür, dass die Menschen jetzt sterben müssen. Vorher waren sie unsterblich, weil sie eben Zugang zum Baum des Lebens haben. Und dann sagt Gott auch dort, Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß nun, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Das heißt, der Mensch, der in Sünde gefallen ist, der kann nicht mehr vom Baum des Lebens essen. Er hat kein ewiges Leben. Sein Schicksal ist der Tod. Das ist das, was schon im ersten Buch Mose gesagt wird. Aber am Ende der Zeiten heißt es im Buch der Offenbarung halt, dass dort, das wird dann geschrieben halt, wie das sein wird im himmlischen Jerusalem, und dass wir dort eben vom Baum des Lebens wieder essen dürfen, um ewiges Leben zu haben. Das ist ein Bild für das ewige Leben, das uns dann eröffnet, wenn wir Jesus Christus haben, wenn wir ihm nachfolgen. Übrigens, das ist auch nochmal so etwas ganz Fantastisches zur Bibel, zur Wahrheit der Bibel. Die Bibel ist geschrieben über einen Zeitraum, ich muss das hier als kleinen Exkurs vorm Ende nochmal einschieben. Die Bibel ist geschrieben über einen Zeitraum von etwa 1600, 1700 Jahren. So ein langer Zeitraum, muss man sich vorstellen. Auf drei unterschiedlichen Kontinenten, in drei unterschiedlichen Sprachen. Es sind über 100 Schriftsteller, die wir festmachen können, von denen wir wissen, vieles wissen wir gar nicht, vielleicht sind es mehr gewesen, aber über 100 Schriftsteller, die Gott gewirkt hat, die haben ja nicht selber geschrieben, sondern Gott hat sie verbal inspiriert, aber unterschiedliche Menschen. So, wenn das jetzt so wäre, die Bibel wäre Gottes Wort und wir setzen das, was die Theologie heute weiß und nachweisen kann, wie die Schrift es selber auch sagt, mal voraus. Wir haben also unterschiedliche Bücher, wir haben 66 Bücher in der Bibel, aber so viele Schriftsteller, über 100 Leute haben wahllos zu unterschiedlichen Zeiten, und die hatten noch kein Smartphone, konnten nicht im Computer gucken, abgleichen, das wissen wir alle, die hatten keine Kenntnisse von den Schriften, manchmal ein bisschen was, aber nicht das Ganze vorliegend. Das heißt, über einen Zeitraum von über 1600 Jahren schreiben über 100 Leute in drei unterschiedlichen Sprachen, Hebräisch, Griechisch, Aramäisch halt, schreiben die Bibel zu unterschiedlichen Punkten halt ganz, ganz unterschiedlich. Dann packen wir es zusammen und dann gibt es so ein fantastisch zusammenhängendes Gebilde, wo es so viel Beziehungen untereinander geht, wo eins zum anderen gehört und man packt es zusammen und es ist eine perfekte Symphonie. Das wäre etwa, als wenn ich sagen würde, ich will eine Oper komponieren und lasse von 100 Leuten zu 100 verschiedenen Zeitpunkten an 100 verschiedenen Orten, jeder schreibt nur eine Note, weiß nicht vom anderen, aber hinterher hast du eine perfekte Symphonie. Da sagst du auch, da kannst du nicht mit rechten Dingen zugehen. Und so ist auch bei der Bibel. Das ist hier so eine Stelle halt mit dem Baum des Lebens, zu sagen, schon im ersten Buch Mose wird gesagt, der Baum des Lebens, da dürft ihr nicht mehr hin. Und am Ende des Lebens, da ist wieder das eröffnet. Da ist die große Klammer, die wiederum steht, was dann eben die Gemeinschaft von Gott und mit Gott wieder eröffnet. Und wer da dabei sein kann, jetzt komme ich von dem Exkurs weg hier, wo ich nochmal sagen wollte, wie wunderbar die Bibel ist, wie zuverlässig die Bibel ist, einfach zu sagen halt, Halleluja, glückselig seid ihr, wenn ihr teilhabt am Baum des Lebens. Aber da auch nochmal gesagt, das ist nur für diejenigen, die eben am Hochzeitsmahl teilnehmen, die bei der ersten Auferstehung dabei sind, die die Wiedergeburt erlebt haben. Und damit möchte ich noch einmal schließen, auch wenn ich es jetzt dritte Mal sage in dieser Predigt, aber wir wollen das ein Stück weit evangelistisch ausrichten dieses Wochenende. Sollte jemand heute Abend unter uns sein, der noch nicht bei Jesus Christus ist, dem möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wenn das so ist und du darin verbleibst, wirst du keinen Zugang zum Baum des Lebens haben. Dann wirst du, wenn du gestorben bist, erst ins Totenreich gehen, dann musst du vors Gericht kommen, vor Jesus Christus, und dann wirst du abgeurteilt und wirst in die Hölle geworfen. Dieses Schicksal möchte Gott nicht für dich. Und deshalb hat er den düsigen Pastor Latzel heute auch hingestellt, um dir zu sagen, komm zu mir, sagt Jesus Christus. Gib mir dein Leben, deine Schuld und Sünde, lass dich reinwaschen von deiner Schuld und Sünde, nimm mich als Herrn an, denn dann hast du ewiges Leben, du wirst Teilhabe am Baum des Lebens haben und du wirst eingeladen sein zum Hochzeitsmahl des Lammes. Noch einmal, diejenigen, die nicht wiedergeboren sind, bitte, nehmt euch das zu Herzen. Ihr dürft gerne gleich kommen zu mir, ihr dürft gerne kommen zu einem der Verantwortlichen in der Gemeinde, das Gespräch suchen. Ihr könnt aber auch zu Hause auf die Knie gehen, ein Übergabegebet sprechen. Halt. Guckt euch das im Internet an, da könnt ihr gucken, Ulrich Pazani, Lutz Schäufler, auch ich habe da so Sachen reingestellt. Zieht euch das runter und betet das nach. Wichtig ist, dass ihr das glaubt, dass ihr euer Leben Jesus gebt. Das ist das Entscheidende und dass ihr nicht in der Ablehnung des lebendigen Gottes verharrt. Diejenigen, die im Glauben stehen, da hoffe ich, dass ihr auch etwas habt mitnehmen können aus dieser Predigt und das, was Gott euch gesagt hat, das nehmt euch zu Herzen und verstockt euch demgegenüber auch nicht euer Herzen. In diesem Sinne möge unser Herr und Heiland diese Predigt an euer aller Leben und Nachfolge segnen. Amen.